der Gottesdienst und dann der Rest des Lebens nicht immer so ganz zusammenpassen. Wir sind im Gottesdienst und wir singen und wir reden von Gottes Wirken und von seinem Eingriff und von seiner Rettung und von seinen Plänen. Aber vielleicht denkst du bei dir selbst, ich erlebe nicht so sehr Gottes Wirken in meinem eigenen Leben. Nun, auch in der Bibel war es eher die Ausnahme, wenn Gott offensichtlich und direkt übernatürlich eingriff. Und ein besonderes Buch in dieser Hinsicht ist das Buch Esther. Das Besondere am Buch Esther ist, dass Gott in dem ganzen Buch, das in der Bibel steht, nicht erwähnt wird. Dennoch ist Gott eindeutig am Wirken und das wollen wir aus dem Buch Esther sehen. Du kannst es schon aufschlagen. Das ist direkt vor Hiob Psalm, direkt davor ist Esther. Und wir wollen zuerst sehen Gottes Vorbereitung. Im Jahr 486 vor Christus wird Ahasveros oder Xerxes, wie er in der weltlichen Geschichtsschreibung auch genannt wird, König von Persien. Und habt ihr mal eine Karte mitgebracht? Alles, was irgendwie bunt eingefärbt ist, ist zu dem Zeitpunkt sein Reich. Und das hatte er dann gerade noch eingenommen. Alles andere war ihm schon vererbt worden und herrschte also über das größte Reich der damaligen Zeit. Nun, wir sehen von den, in unserer Entwicklung, wie wir gesehen haben, den Aufstieg und dann den Niedergang Israels im Alten Testament, haben wir gesehen, dass Israel mittlerweile in Gefangenschaft geführt worden war, nämlich nach Babylon, genau da. Und mittlerweile hatten sie die Erlaubnis erhalten, zurückzukehren. Aber viele waren in der Nähe Babylons geblieben. Und diese ganze Geschichte spielt in Susa, da unten. Babylon war hier, also gar nicht so weit entfernt. Nun, manche würden ihnen Vorwürfe machen und sagen, ja, warum seid ihr nicht ins verheißene Land zurückgekehrt, als ihr die Möglichkeit hattet? Aber wir müssen aufpassen, weil Gott das nicht tut. Es ist hier kein Vorwurf beinhaltet in dem ganzen Buch, zu sagen, ja, warum seid ihr damals nicht gegangen und hier kommen jetzt Konsequenzen. Nun, als dieses anfängt, macht der König ein großes Fest und versammelt Leute aus seinem ganzen riesigen Reich, weil er eine Absicht hat. Er möchte sich nicht mit diesem Riesenreich zufrieden geben, sondern auch noch Griechenland einnehmen. Und bereitet sich auf einen Kriegszug vor. Und dazu holt er quasi die ganze Elite aus dem ganzen Land zusammen. Und er will seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen. Und das sagt es auch explizit in Esther, wenn du mitliest, deine Bibel dahin aufgeschlagen hat, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Im dritten Jahr seiner Regierung veranstaltete er ein Gastmahl für all seine Fürsten und Knechte, wobei das Heer von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Provinzen vor ihm war. Und wobei er den Reichtum und die Herrlichkeit seines Königreiches und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, nämlich 180 Tage lang, zur Schau stellte. Er zeigte seine Herrlichkeit, sein Reich, seine Autorität. Da passte es ihm gar nicht, dass als er dann seine Frau bat, nachdem sie ziemlich viel getrunken hatten, doch zu kommen und ihre Schönheit zu zeigen, dass sie sich weigerte. Und da lesen wir in Vers 12, die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hinzukommen, das ihr durch die Eunuchen überbracht worden war. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Er wollte, dass sie ihn als König respektieren und dass alle tun, was er sagt. Und dann fragte er seine Berater und sagte, was soll ich denn jetzt machen? Meine Frau tut nicht, was ich ihr befohlen habe. Und sie raten ihm, sich von ihr zu trennen, sich scheiden zu lassen. Und wichtig bei diesem hier ist, dass es eine Beschreibung ist von dem, was stattgefunden hat. Nicht ein Vorschreiben, wie wir uns verhalten sollen. Okay? Also es ist nicht, das ist was, wenn irgendwann mal eine Frau nicht genau das tut, was der Mann möchte, oh, ich lasse mich trennen. Ja, das ist nicht, was Gott hier gesagt hat. Aber er sagte, dieser König von Persien, der tat, was recht war in seinen Augen, der gerne König einfach regieren und herrschen wollte und dominant sein wollte, der hat es so gehandhabt. Und das Gleiche, das ist eine Beschreibung und nicht gleichzeitig ein Rat ist, wie wir das machen sollen, ist dann auch sein Vorgehen, wie er zu einer neuen Königin kommt. Er ruft nämlich einen Schönheitswettbewerb aus und sagt, ich bringe jetzt alle schönen Frauen im Land zu mir und die dürfen dann alle sich einen Abend vorstellen und ich suche mir dann die aus, die mir am besten gefällt. Also weder für einen König vorgeschlagen als Vorgehensweise, noch für eine Frau, die einen Mann sucht, als Vorgehensweise vorgegeben, sondern er sagte, so hat es stattgefunden. Denn Gott wusste, was kommen würde. Und so hat er auch diese Umstände so geführt, dass Gottes Wille geschieht. Manchmal sehen wir die Umstände an und sagen, was soll bloß daraus werden? Wie kann ich dieses mit allem vereinbaren? Aber wir dürfen wissen, selbst wenn wir Gott nicht sehen, dass er die Kontrolle hat. Und das beinhaltet hier auch die weitere Führung. Wenn wir weitergehen zu Kapitel 2, am Ende des Kapitels, die Verse 21 bis 23, da hatte Esther einen Verwandten, Mordecai, und dort heißt es über ihn, in jenen Tagen, als Mordecai im Tor des Königs saß, gerieten Bigtan und Teresch, zwei königliche Eunuchen von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde dem Mordecai bekannt, und er berichtete es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordecais weiter. Da wurde die Sache untersucht und als richtig befunden. Und die beiden wurden an ein Holz gehängt, und es wurde vor dem König ins Buch der Geschichte geschrieben. Quasi nebenbei, während Mordecai seinen Dienst tut, bekommt er mit, dass es einen Mordanschlag gegen den König gibt. Und er erfährt davon, er gibt das weiter. Und das wird hier kurz notiert. Für uns wichtig ist, glaube ich, manchmal verstehen wir den Sinn von Ereignissen nicht sofort und können erst im Rückblick Gottes Führung erkennen. Wenn hier die Geschichte aufhören würde, würden wir sagen, ja warum? Was soll das? Was haben wir davon? War das richtig, was sie gemacht haben? Und viel mehr war es vermutlich noch mit dem nächsten Schritt in Kapitel 3, dem ersten Vers. Dort heißt es nämlich, nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman, den Sohn des Hamadeta, den Agagiter groß und er erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Wird hier quasi im Nebensatz beschrieben, er war ein Agagiter. Vielleicht, die haben alle so komische Namen, keine Ahnung. Aber Agag war der König der Amalekiter. Und zwischen den Amalekitern und den Juden gab es eine Feindschaft schon seit dem Auszug aus Ägypten. Da haben sie ihn auf den Weg überfallen. Und er wird jetzt zum zweithöchsten Mann im Reich nach dem König. Und bestimmt gab es dann Diskussionen darüber, ja, wie sollen wir damit umgehen? Besonders, als es dann weiter heißt, ich lese dann auch Vers 2. Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte der König es in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordecai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Und viele springen dann immer gerne zu dem Text und sagen, ha, da haben wir wieder was. Soll ich mich jetzt vor staatlicher Autorität beugen oder nicht? Wieder, es wird hier nur geschildert. Es wird nicht gesagt, das ist richtig, das ist verkehrt, das war weise, das war es nicht, sondern wie Gott geführt hat. Hier sind erstmal die Konsequenzen davon. Verse 5 und 6. Und als Haman sah, dass Mordekai vor ihm weder seine Knie beugte, noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordekai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordekais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordekais zu vernichten. Das ist die Planung. Das ist die Umstände, die Vorbereitung auf das, was dann noch folgt. Gottes Volk und damit alle Verheißungen Gottes, die noch ausstanden, waren in Gefahr. Menschlich gesehen in großer Gefahr. Aber auch dort hört die Geschichte nicht auf und wir sehen weiter, wie Gott dann weitergeführt hat. Haman beschließt also, die Juden zu vernichten. Und er war sehr abergläubisch. Und er dachte, ich muss den richtigen Tag dafür finden. Und wie besser, und das hat man tatsächlich gefunden, dass das in der Umgebung damals häufiger praktiziert wurde, dass sie zum Jahresanfang gewürfelt haben. Lose geworfen haben, was ist der beste Tag für dieses oder jenes Ereignis. Und so hat er am Anfang des Jahres gewürfelt, die Lose geworfen, wann ist der beste Tag, die Juden zu vernichten. Und es fiel dann auf den 12., den letzten Monat, den 13. Tag. Da kommt etwas zu tragen, was wir in Sprüche lesen, nämlich im Gewandbau schüttelt man das los, aber alle seine Entscheidungen kommen vom Herrn. Er dachte, ich frage mal mein Horoskop, ja? Ich frage meine Götzen, ich frage hier diese Mächte für die richtige Leitung. Aber Gott hat auch in dem Ausmaß die Kontrolle gehabt. Und das sollen wir uns, glaube ich, merken. Menschen treffen ihre Entscheidung, doch Gott behält die Kontrolle. Auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht. Zu dem Zeitpunkt sah es für die Juden nicht so aus. Gott, du hast uns schon in Gefangenschaft geführt. Ein paar sind zurückgegangen nach Israel, aber die Karte ist jetzt schon weg. Israel war immer noch Teil des Persischen Reiches. Wir sind alle in Gefahr. Was hast du vor? Was soll das? Und so haben die Juden getrauert, als dieses Gesetz bekannt wurde. Denn sie wussten ja noch nicht, wie es ausgehen würde. Und das ist auch die Herausforderung für uns. Wir können die biblischen Geschichten lesen und sagen, ja, ich weiß, was passiert. Ich habe das schon gelesen. Aber in unserem Leben wissen wir es nicht. Dein Leben ist nicht in der Bibel aufgeschrieben, dass du sagen kannst, okay, Joachim, ich weiß, wie es ausgeht. In 3 Jahren wird dieses und jenes sein. Und so wird es in deinem Umfeld weitergehen. Wir können es nicht lesen. Wir wissen nicht, wie der Ausgang ist. Aber wir sollen uns erinnern, in der Schrift wussten sie es auch nicht. Esther hat niemals Esther gelesen. Sie wusste nicht, was denn jetzt noch passieren wird, zu dem Zeitpunkt, wo es geschieht. Und Mordekai fordert Esther dann auf, in Kapitel 4, oder sie hatte das erst nicht mitbekommen, weil sie im Palast davor zurückgehalten wurde, beschützt wurde, dass sie diese Gesetze nicht mitbekommt. Und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 8, auch eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war, gab er ihm, also gab Mordekai dem Diener, der es dann zu Esther brachte. Die sollte er der Esther zeigen und ihr alles mitteilen. Und er soll ihr gebieten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Das Schwierige dabei war, dass es Mordekai selber war, der ihr zuvor gesagt hatte, sag niemandem, dass du Jüdin bist. Verrate nicht deine Abstammung. Das könnte gefährlich sein. Aber jetzt sagt er, gehe hin und bitte für dein Volk. Das war nicht ungefährlich, denn wir lesen Verse 10 und 11, Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mordekai: Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden, egal ob Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Denn es ist mit Risiko behaftet. Ich kann nicht einfach reingehen, selbst als Königin nicht. Wieder, es ist eine Beschreibung, keine Vorschrift, nicht zu sagen, du darfst immer nur zu deinem Mann reingehen, wenn er dich ruft, und dann muss er goldenes Zepter entgegenhalten, wenn du einfach so vorbeischaust. Ne? Das ist nicht. Aber das ist, wie es bei dem König gewesen war. Aber Mordekai erkannte Gottes Führung in dem Ganzen. Und er forderte sie auf, ihre Position zu nutzen. Vers 13. Mordekai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein vor allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt für diesen zur Königswürde gelangt bist? Gott hat keinen Fehler gemacht, als er Esther zu diesem Zeitpunkt zur Königin gemacht hat, dass Ahasveros sie sich ausgesucht hat. Und er hat keinen Fehler gemacht, als er dich zu diesem Zeitpunkt in die Situation, in der du gerade bist, gestellt hast. Und du sagst, ich bin nicht Königin Esther. Weiß ich auch. Aber Gott schreibt deine Geschichte. Und Gott ist weiterhin auf dem Thron. Und wir können ihm vertrauen. Und manchmal verstehen wir das nicht. Und manchmal denken wir, wieso ich? In dem Moment, ich bin mir ziemlich sicher, Esther hat gedacht, wieso ich? Aber Gott hatte es so geführt und er wollte sie gebrauchen. Und sie beschließt, 3 Tage lang intensiv dafür zu beten und das Ergebnis dem Herrn zu überlassen. Das lesen wir in den Versen 15 bis 17. Esther ließ dem Mordekai antworten: Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen. Esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Tag und Nacht. Auch ich selbst werde mit meinen Dienern ebenso fasten. Sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordekai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Er sagte, ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das ist Gottes Führung. Aber ich will, dass wir sicher sind, es ist unter Gottes Segen und unter seiner Führung. Und wir werden dafür beten. Denn unser Vertrauen ist nicht in den Ausgang einer Sache, sondern in eine Person, nämlich Gott. Wir wissen nämlich häufig nicht, wie eine Sache ausgeht. Du weißt nicht, wie alle Prüfungen ausgehen. Du weißt nicht, was in deinem Leben noch passiert. Du weißt nicht, was für Kriege noch ausbrechen, was für Erdbeben es noch gibt, was sonst noch alles auf dieser Welt passiert. Unser Vertrauen ist nicht darin, wie es weitergeht, sondern in dem Herrn, der alle Ereignisse der Welt in seiner Hand hält. Wir kennen nicht alle, was wäre, wenn. Aber wir dürfen den kennen, der alle was wäre, wenn weiß. Ich verweise auf Matthäus 11, wo Jesus sagt, er fing an, oder über Jesus gesagt wird, er fing an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Kann man viel darüber sagen? Ich will nur eine Sache herausstellen. Man sagt, wenn woanders in heidnischen Städten, nämlich Tyrus und Sidon, das passiert wäre, was bei dir passiert ist, die hätten die Botschaft erkannt und die hätten Buße getan. Das heißt, Gott weiß nicht nur, was ist und was sein wird, sondern auch, was würde passieren, wenn es anders kommen würde, als es jetzt tatsächlich geschieht. Was wäre, wenn ich nicht geheiratet hätte? Was wäre, wenn ich nicht in Deutschland geboren wäre oder in Deutschland geboren wäre und nicht nur hergezogen wäre? Was wäre, wenn der Krieg nicht ausgebrochen wäre? Was wäre, wenn meine Eltern gläubig gewesen wären? Was wäre, wenn? Gott weiß all das über jede einzelne Person, die jemals auf dieser Erde gewandelt hat. Das ist für uns unvorstellbar. Ich meine, ich kann doch nicht mal nur durchdenken, wenn sich ein Faktor geändert hätte, welche Auswirkungen das hätte. Was wäre, wenn ich nicht ein Austauschschüler in den USA gewesen wäre? Dort bin ich zum Glauben gekommen. Mein ganzes Leben hat sich geändert. Das ist nur ein Faktor. Und Gott weiß alle, was wäre, wenn, für alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gewandelt sind. Und wir können ihm vertrauen, dass er, der alles weiß, tatsächlich auch alles zum Besten mitwirken will. Gleichzeitig, Gottvertrauen und menschliche Hilfe schließen sich nicht aus. Oftmals gebraucht Gott Menschen, um seine Ziele zu erfüllen. Es war nicht Esther dann einfach gebetet und sagte, Gott, du siehst diesen Brief, du kennst dieses Gesetz und ich bete, dass du irgendwas tust. Sondern sie betet und sagt, Gott, wirke in seinem Herzen und ich werde hingehen, auch wenn das eigentlich verboten ist. Aber ich werde dir vertrauen, dass du mich gebrauchst. Nicht, weil ich so einen hohen Rang habe, sondern weil ich bereit bin, dir zu vertrauen, auch in dieser Situation. Ich habe in einem Kommentar über diesen Abschnitt gelesen, Gott ist der Herr der Geschichte, aber er macht Menschen verantwortlich für ihre Entscheidung und Handlung. Die Bibel lehrt keinen Fatalismus. Gott hat die Kontrolle und die Geschichte bewegt sich auf sein Ziel hin. Dabei berücksichtigt Gott die menschlichen Entscheidungen und webt sie in den Stoff der Geschichte. Gott gebraucht die Entscheidung. Er gebraucht die Entscheidung von König Ahasveros. Er gebraucht die Entscheidung von Haman, die nicht nach ihm gefragt haben und dennoch entziehen sie sich niemals seiner Kontrolle. Vielleicht sagst du, ich habe ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die ich nicht mit Gott getroffen habe, die nicht weise waren, die ich heute nicht mehr so treffen würde. Und auch das entzieht sich nicht Gottes Kontrolle. Der wusste, dass du diese Entscheidung treffen würdest. Der wusste auch, was für Folgen das hat. Und er sagte, ich bin immer noch auf dem Thron. Und keine Entscheidung, die du triffst, wird seine Kontrolle je in Gefahr bringen. Vorsicht! Das heißt nicht, ja prima, dann kann ich ja machen, was ich will. Es hat Konsequenzen. Es hatte Konsequenzen für Haman. Es hatte Konsequenzen für das ganze Reich. Es hatte Konsequenzen für Esther. Aber Gott kann es gebrauchen. Und er erreicht sein Ziel. Mordecai hat ihm gesagt, wenn du es nicht tust, erinnerst du dich an den Vers? Wenn du es nicht tust, Rettung wird der Herr senden. Aber wenn nicht durch dich, dann durch jemand anders. Gott möchte Menschen retten. Und er möchte uns gebrauchen, dass wir diese Botschaft weitergeben. Aber wenn nicht du, dann wird er jemand anderen schicken. Aber dann kriegen die auch die Belohnung dafür. Gott möchte uns gebrauchen, um seine Geschichte weiterzuschreiben. So geht Esther also am dritten Tag zum König. Und wir lesen, was passiert ist in Kapitel 5, die ersten beiden Verse. Und es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Er war in einer guten Stimmung, er nahm sie an und hörte. Aber etwas in ihr lässt zu diesem Zeitpunkt nicht zu, ihre Bitte zu äußern. Das konnte sie sich vielleicht selber nicht erklären, weil er fragt und sagt, ja, was möchtest du denn gerne? Bis zur Hälfte des Königsreiches, ich gebe es dir. Und sie sagt, meine Bitte, o König, wenn es Gefallen vor dir hat, ist, du und Haman, kommt doch bitte zu mir zum Essen. Hab erstmal Zeit gewonnen. Und beim Essen will sie es immer noch nicht sagen. Und sagt, König, wenn es dir gefallen hat und wenn ich Wohlgefallen vor dir gefunden habe, ich habe eine Bitte an dich. Könnt ihr morgen nochmal kommen? Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf durch ihren Kopf gegangen ist. Sagt, oh Mist, jetzt habe ich mich wieder nicht getraut. Hast du das schon manchmal so, jetzt habe ich die Gelegenheit, dem zu sagen und irgendwie, ich habe mich nicht getraut, es ist nicht zustande gekommen und so. Warum nicht? Das war meine Gelegenheit. Ich weiß nicht, wie es morgen ausschaut. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Gelegenheit bekomme. Aber auch dort hatte der Herr geführt. Denn genau in der Nacht konnte der König nicht schlafen. Und wir lesen davon in Kapitel 6, Vers 1. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Und er befahl, das Buch der Denkwürdigkeiten der Chronik zu bringen. Und sie wurden dem König vorgelesen. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du nicht schlafen kannst. Der König wollte gerne seine Erfolgsgeschichte haben. Ja, vorgelesen haben, was in seinem Leben alles schon Wunderbares passiert ist. Wieder. Gott führt dieses. Sogar, dass er zu dem Zeitpunkt nicht schlafen kann. Denn es wird genau der Abschnitt vorgelesen, wo Mordekai den König vor einem Anschlag bewahrt hat, steht in Vers 2. Nun könnte natürlich jemand sagen, ja, reiner Zufall. Das ist einfach so passiert. Aber in diesem ganzen Buch, da sind eine ganze Menge Zufälle. Ja? Und wenn du mit jemandem spielst, irgendeine Form von Glücksspiel, und der jedes Mal gewinnt, dann sagst du, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Also, dass du gerade zur richtigen Zeit eine 6 würfelst, ist ja okay. Aber 20 Sechsen hintereinander, zeig mir den Würfel. Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Wahrscheinlichkeit ist so unlogisch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses hier passiert, und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Welt hier so existiert, ist unmöglich, wenn da nicht jemand, ein allwissender Gott, einen Plan dahinter hat. Einige der intelligentesten Leute der heutigen Zeit behaupten allen Ernstes zu sagen, dies ist alles durch Zufall entstanden. Und quasi diese ganzen Chemikalien, die haben Lotterie gespielt und über Milliarden von Jahren haben wir irgendwann gewonnen. Sagen, dass alles so zusammenwirkt und nicht nur irgendwann einmal entstanden ist, sondern so bewahrt bleibt. Soll alles Zufall sein? So viel Glauben habe ich nicht. Auf jeden Fall, zurück zu unserer Geschichte, kommt an dem Morgen wieder rein zufällig Haman zum König, um den Tod von Mordekai zu fordern. Kannst du nachlesen, Vers 4. Stattdessen fragt der König ihn, wie soll man jemanden ehren, der sich um die Krone verdient gemacht hat? Und hier haben wir ein Paradebeispiel von Hochmut kommt vor dem Fall. Weil Haman denkt sich, wen würde der König irgendwie ehren wollen, wenn nicht mich? Und er malt sich aus, wie schön es wäre, wenn er auf einem königlichen Pferd durch die Stadt geführt wird, mit einem königlichen Gewand über und alle sagen, so ehrt der König jemanden, dem er die Ehre geben möchte. Und er beschreibt das, ich stelle mir vor, er hat die Augen zu und so malt sich das vor dem inneren Auge aus. Und der König sagt, finde ich super, machen wir so. Hol schon mal das Pferd, ich möchte, dass du Mordekai so durch die Straßen führst. Gott hat einen Sinn für Humor. Und er befiehlt und sagt, ja, so habe ich dieses. Und so ist dann alles vorbereitet, als der König und Haman dann zum zweiten Mal zur Königin Esther kommen. Und jetzt kann auch Esther ihre Bitte vortragen. Kapitel 7, Vers 3. Da antwortete die Königin Esther und sagte, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte und mein Volk auf mein Begehren hin. Und kann dann direkt im Anschluss, fragt der König, wer hat was gegen meine Königin? Wer macht dieses? Und sie kann auf Haman verweisen. Und er wird dann an den Galgen gehängt, den er für Mordekai hatte errichten lassen. Vers 10. Die Menschen haben geplant, aber Gott hat geführt und sein Ziel erreicht. Und wir sehen dann zum Abschluss noch Gottes Bewahrung. Die Gefahr war damit ja noch nicht gebannt. Wenn es nur um Esther gehen würde, könnte man dort die Geschichte aufhören lassen. Aber es folgen noch drei Kapitel. Denn der Befehl zur Vernichtung der Juden bestand ja weiterhin. Und damals gab es ein Gesetz, dass man nicht einfach ein Gesetz widerrufen konnte. Und so erlaubte der König Mordekai einen neuen Brief zu schreiben, der den Juden die Verteidigung erlaubte. Die ganzen Statthalter waren von der neuen Entwicklung so beeindruckt, dass sie den Juden an dem Tag halfen. Wir hatten vorhin eine Karte von dem riesigen Königreich gesehen und wir lesen dazu in Esther 9, Verse 1 und 2. Im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag desselben, als das Wort des Königs und sein Gesetz zur Ausführung kommen sollte, an eben dem Tag, da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, es aber umgekehrt geschah, dass sie die Juden ihre Hasser überwältigen sollten. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Provinzen des Königs Ahasveros, um Hand an die zu legen, die ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn Furcht vor ihnen waren auf alle Völker gefallen. Gott hat dieses gebraucht und die menschliche Planung genau ins Gegenteil verkehrt. So wurde der Tag, der durchs Los bestimmt war, zur Vernichtung der Juden, ein Tag der Befreiung, der bis heute gefeiert wird, als das jüdische Purimfest. Ich möchte es noch einmal auf uns anwenden. In 1. Petrus 1 steht, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Wir können noch nicht immer den Ausgang sehen. Aber genau das ist, was Petrus bescheiden sagt. Ihr seht ihn jetzt nicht, aber ihm vertraut ihr. Esther hatte den Ausgang nicht gesehen und hatte diese Prüfung. Aber sie hat dem Herrn vertraut. Und jetzt lesen wir davon. Lesen, wie Gott das alles geführt hat. Und Juden bis heute, Jahr für Jahr, erinnern an eine junge Dame, die Königin eines heidnischen Reiches wurde und die ihre Position gebraucht hat, um von Gott gebraucht zu werden, um ihr Volk zu retten. Gott hat dich dorthin gestellt, wo du wohnst, wo du lebst, wo du arbeitest, in deinem Verwandtschaftsumfeld. Und er möchte dich gebrauchen. An dem Ort, wo er dich hingestellt hat. Lassen wir uns vom Herrn gebrauchen. Sagen wir wie Esther, ich will dafür beten. Vielleicht auch gerade zu dieser Vorweihnachtszeit. Ich will dafür beten, Herr, gebrauche du mich. Und ich bin bereit, hinzugehen. Ich bin bereit, meinen Mund aufzumachen. Und auch wenn ich im Moment nicht alles verstehe, Herr, du hast einen Plan und ich kann deiner Führung vertrauen. Auch wenn du Gott nicht sehen kannst, kannst du ihm vertrauen. Er sieht und er liebt dich. Er weiß, in welchen Umständen du bist. Er kennt alle Schwächen, alle Herausforderungen. Er will das Beste für dich. So wie er es auch hier mit den Juden getan hat. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Daran gedenken wir zu dieser Zeit. Gott ist Mensch geworden, weil er uns eben nicht einfach dem Schicksal überlassen wollte, sondern einen Plan für uns hat. Er hat einen Plan für dich. Lässt du ihn wirken? Hast du sein Heil angenommen? Und dann folgst du seiner Anleitung. Lässt du dich von ihm gebrauchen, stellst du dich ihm zur Verfügung. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Bericht von Esther, wie du dein Volk bewahrt hast. Durch Esther und durch Mordecai. Vorher hätte man sie nie für Helden gehalten. Die sind in Susa beim heidnischen König in der Nähe geblieben. Aber genau die hast du gebraucht, als sie sich dir zur Verfügung gestellt haben. Herr, ich bete, dass du uns gebrauchst. Dass du uns gebrauchst, um andere Menschen zu retten, indem wir ihnen die frohe Botschaft weitergeben. Dass du uns gebrauchst, um deine Barmherzigkeit, deine Geduld, deine Liebe anderen Menschen weiter zu vermitteln. Dass sie dich an uns erkennen dürfen und dazu kommen, dich zu verherrlichen. Herr, wir wollen dir danken und uns an dich und dein Werk erinnern, denn das ist, was uns anders macht. Das ist, was uns Hoffnung gibt. Es ist nicht nur, dass wir die Zukunft gar nicht kennen, sondern wir kennen den, der sie in seinen Händen hält. Und wir wissen, wie sehr du dich um uns kümmerst, weil du gekommen bist und für unsere Sünden gestorben bist. Und daran wollen wir auch jetzt denken und dich auch dafür um deinen Segen bitten. In Jesu Namen. Amen. Möchte direkt übergehen zur Vorbereitung fürs Abendmahl. Wir haben in der Predigt gesehen, wie der Herr dafür gesorgt hat, dass sich seine Verheißung erfüllen. Und Gott hat diese dann ultimativ erfüllt.